und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für euch, nämlich die liebe Leila Fit. Trotz Mobbing und Bodyshaming-Erfahrungen in der Kindheit 50 Kilo abzunehmen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und einem neuen ganz wunderbaren Interview mit einer ganz besonderen, tollen Frau, der lieben Leila. Ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Und dachte mir, für alle, die vielleicht über Leila gerade zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, stelle ich mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Julia Sam. Ich bin Life Coach, Buchautorin, Podcasterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich sage immer in einem Satz, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und habe mich sozusagen auf das Thema emotionales Essen spezialisiert. Und ja, alles, was du von mir liest oder hörst, dreht sich im weitesten Sinne um das Thema. Genau, das ganz kurz und knapp zu mir. Und dann habe ich noch ein paar freudige News an meine Hörer und alle, die interessiert sind, an meinem 10-wöchigen Online-Coaching-Programm teilzunehmen. Und zwar ist es jetzt endlich wieder soweit, ihr könnt euch wieder anmelden für den nächsten Programmstart. Und wir starten nämlich alle gemeinsam am 26. April in die 10 transformierenden Wochen von Lifestyle Schlank. Und seit Sonntag könnt ihr euch wieder anmelden. Und im Moment läuft auch noch der Frühbucher-Rabatt für kurze Zeit. Also wenn ihr schon lange darauf hingefiebert habt, euch anzumelden und dabei zu sein, dann würde ich euch empfehlen, euch jetzt anzumelden und nicht mehr lange zu warten, damit ihr diesen Frühbucherpreis nicht verpasst. Genau, und ich freue mich auch schon so sehr über alle, die sich schon angemeldet haben. Ich freue mich so sehr, euch bald näher persönlich kennenzulernen und euch begleiten zu dürfen auf dieser spannenden Reise zu eurem Wohlfühlkörper, aber vor allem zu euch selbst. Ja, für mich ist das auch immer eine ganz, ganz schöne und spannende Zeit. Deswegen, ja, herzlich willkommen und freue mich auch über alle, die sich noch anmelden werden. Ihr könnt euch anmelden auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank oder über den Link in den Shownotes. Oder ihr kommt mich bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und auch da im Link in der Bio werdet ihr weitergeleitet zur Lifestyle Schlank Online-Programm-Seite. Genau, und ich freue mich sowieso immer, wenn ihr mich auch bei Instagram besuchen kommt. Weil auch da gebe ich mein Bestes, euch zu motivieren, euch wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben, wie man emotionales Essen auflöst, wie man sich in seinem Körper wieder lernt, wohlzufühlen, wie man sein Zielgewicht am einfachsten, ja, mit Leichtigkeit erreicht. Also kommt mich auch gerne dort besuchen. Genau, jetzt habe ich aber genug gequatscht und jetzt sage ich, wie immer, liebe Leila, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Hallo zusammen, ich bin die Leila, ich bin 28 Jahre alt, komme aus einem kleinen Ort in Bayern und mache seit 2 Jahren, jetzt ungefähr 1,5 Jahren, Social Media mit dem Schwerpunkt eben Abnehmen, Food und Fitness, weil ich selbst 50 Kilo abgenommen habe.
Ja, wow, also erstmal an der Stelle nochmal meinen größten Respekt und herzlichen Glückwunsch. Und ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich so schön fand, auch was du teilst auf Instagram, dass es da eben nicht nur darum geht, irgendwie schlank zu sein und fit zu sein, sondern ja, du auch Persönliches von dir teilst und eben auch den Fokus auf Selbstliebe, Selbstvertrauen auch hast. Das finde ich total schön. Und würde vielleicht gerne einsteigen, wie ich so oft mache hier im Podcast, dass wir ein bisschen so deine Reise beleuchten und da vielleicht in der Vergangenheit anfangen. Und vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wann das denn bei dir angefangen hat, dass du ja vielleicht eben ein Problem mit deinem Körper hattest oder mit deinem Essverhalten hattest.
Also das hat schon relativ früh angefangen. Ich würde mal sagen, so in der Jugend, wo es, glaube ich, meistens auch anfängt. Da war ich einfach nur ein bisschen moppelig, wobei mir gerade einfällt, da müssen wir schon zurück in die Grundschule. Da wurde ich dann anfangs, ich sag mal in der dritten, vierten Klasse, aufgrund meines Gewichts schon gemobbt. Also es war dann schon so schlimm, dass ich teilweise geschlagen wurde deswegen. Ja, dann ging das weiter. Dann habe ich es auf eine sehr kritische Art und Weise abgenommen. Also ich habe dann fast gar nichts mehr gegessen. Und dann haben sich auch diese 7, 8 Kilo, die ich damals sozusagen an der vierten Klasse ungefähr zu viel hatte, auch verabschiedet. Und ja, in der Jugend kam das dann wieder zurück,
Das
würde
heißt,
ich
noch
sagen.
kurz Zwischenfrage, du hast schon mit 7 oder 8 dann Diät gemacht oder wie?
Nee, in der vierten Klasse so mit 10, 11 ungefähr aufgrund dieses Mobbings.
Also hast du selber dann gesagt, so ich esse jetzt nichts mehr oder wie sah das dann damals aus, dein Essverhalten? Also wie hast du diese 7, 8 Kilo abgenommen?
Ja, das ist schwierig als Kind, sage ich mal. Weiß man das ja gar nicht. Also da hat man ja so den Einblick gar nicht, was mache ich, um das jetzt zu verbessern. Und da habe ich dann tatsächlich, ja, fast nichts mehr gegessen. Also manchmal musste ich was essen, wenn wir halt gegessen haben und meiner Mama aufgefallen ist, dass ich halt den ganzen Tag noch nichts gegessen habe. Aber ansonsten habe ich mich dann strikt eigentlich daran gehalten, fast nichts zu essen und einfach nur viel Wasser zu trinken.
Wow, in dem Alter.
Ja, das ist halt, was Mobbing so mit einem macht, aufgrund seines Gewichts nur.
Ja, Wahnsinn. Okay, und dann hat es, also war das sozusagen erstmal runter das Gewicht, hat es dann mit dem Mobbing auch tatsächlich aufgehört? Wie war
Ja, traurigerweise schon.
das? Wahnsinn. Okay, und dann hast du das Gewicht eine Weile gehalten oder wie ging es dann weiter?
Genau, das ging dann so weiter, dass ich mein Gewicht relativ gut gehalten habe. Dann bin ich schwanger geworden und habe mit knapp 17 meinen Sohn bekommen. Und nach dieser Schwangerschaft bin ich dick geworden. Klingt komisch, aber ich denke auch durch diese ganze hormonelle Umstellung und so habe ich es dann einfach ja nicht mehr daraus geschafft und bin sozusagen zunehmend dicker geworden.
Und würdest du sagen, also okay, ne, klar, in der Schwangerschaft nimmt jeder ein bisschen zu. Würdest du sagen, da war, also hormonelle Umstellung hast du schon gesagt, aber würdest du auch sagen, dass auch vielleicht das auch stressbedingt dann war und die ganze Umstellung eben auch ein Kind zu haben, die Verantwortung zu haben, dass da solche Themen auch eine Rolle gespielt haben?
Ja, ich denke schon, weil mit einem Kind kommt einfach eine Umstellung. Und die ist nicht immer 100% positiv. Man weiß nämlich nicht, bekomme ich ein Schreibaby? Wie wirkt es auf mich? Schaffe ich so den Alltag? Das sind ja so Sachen und Herausforderungen, die man vorher einfach noch nicht sagen kann. Und damit, wenn man sowieso sagt, man ist ein emotionaler Esser, dann kann das natürlich damit einhergehen.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist, ich glaube, eine größere Lebensveränderung gibt es ja gar nicht, als ein Kind zu bekommen, ne? Und da gehen da auch Ängste mit einher und eben eine große Veränderung halt einfach auch im Leben. Das ist natürlich emotional auch ja eine aufwühlende Zeit. Ich glaube, da kann jeder, der Mama ist, auch mitfühlen. Und als du dann wieder zugenommen hast, wie ging es dir dann damit?
Ich würde nicht sagen schlecht, also das ist wie ein Phänomen, das ich mir selber auch immer wieder so vor Augen halte. Als ich noch 50 Kilo mehr gewogen habe, so mein Höchstgewicht hatte mit ungefähr 120 Kilo, da war das so, dass ich das wirklich bewusst verdrängt habe. Also ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich finde, ich habe das verdrängt, wenn ich jetzt so zurück in die Vergangenheit schaue.
Ja, also das geht vielen Menschen so, ne, dass man es halt ganz lange gar nicht realisiert. Das ist ja auch irgendwo ein Schutzmechanismus. Weißt du noch, wenn du so zurück in deinen Kopf noch gucken kannst, was du dir da vielleicht auch erzählt hast, dass du dich dann vielleicht irgendwie, ne, so Sachen zum Beispiel. Wie, ja, ist ja ganz normal oder die anderen essen ja auch so viel oder der, bei dem ist es viel schlimmer oder solche Dinge.
Ja, man hat sich auch immer selbst nicht so gesehen, wie es tatsächlich war. Also ich gehe davon aus, dass das jede Person, die schon mal mit sich selbst am Struggeln war, vor allem was Übergewicht betrifft, definitiv so unterstreichen kann, dass man sich im Spiegel nicht so sieht, wie auf den Familienfotos zum Beispiel, die gemacht
Ja.
werden, so ganz spontan, von dem man gar nichts mitbekommt.
Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Und wo, also wann ist es dir dann aufgefallen oder wann hast du dann irgendwann gedacht, oh, jetzt muss ich was ändern oder möchte ich was ändern?
Das war auch ein emotionaler Moment und ich glaube, das hat das getriggert, was in meiner Kindheit schon passiert ist, mit dem Übergewicht. Ich hatte einen Ex-Freund, ich würde behaupten, dass wir eine relativ toxische Beziehung hatten. Und eines Tages meinte er zu mir im Streit: Wo willst du denn hin? Dich nimmt doch eh keiner. Genau in diesem Wortlaut. Und an dem Abend bin ich dann sowieso zu meiner Mutter gefahren. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nämlich auch gar keine Waage. Und dann habe ich mich bei meiner Mutter gewogen und dann habe ich tatsächlich knapp 120 Kilo gewogen. Und dann dachte ich mir, irgendwie, ich muss das wegbekommen. Und das von meinem Ex will ich mir auch nicht sagen lassen, der zu dem Zeitpunkt noch mein Freund war. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann ging es direkt los. Also ich habe nicht auf Montag, Silvester oder nächste Woche gewartet, sondern direkt.
Also es war dann sozusagen, ne, der Leidensdruck in dem Moment einfach extrem hoch, das, ne, das, und die Real oder du hast das in dem Moment auch wirklich dann realisiert. Und wie bist du dann vorgegangen? Also erstmal vielleicht, was mich noch persönlich interessiert, wie bist du mit deinem Ex-Freund umgegangen, der das sowas zu dir gesagt hat? Wie bist du?
Ja, ich bin dann noch bei ihm geblieben, weil ich schon, wie soll ich sagen, ich denke, emotional abhängig war, weil der mir dann auch immer gedroht hat, ja, wenn du gehst, dann mache ich das und das und ach, solche Sachen. Und habe dann eben abgenommen und mit dieser Abnahme bin ich, also habe ich nicht nur Gewicht verloren, sondern bin auch gewachsen sozusagen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich dann gesagt habe, okay, ich bin weg, tschüss.
Ja, also gewachsen, du meinst, ne, gereift sozusagen in deiner Persönlichkeit auch.
Genau.
Ja, schön, dass du das auch sagst, weil das ist ja ganz oft, also das erlebe ich auch oft in meinen Coachings oder das sage ich auch immer, ne, dass diese Abnehmreise ja nicht einfach nur eine äußere Reise ist irgendwo, ne, wo wir was mit unserem Körper machen, sondern wenn wir da in die Reflexion gehen, ja, das auch immer ein, ja, großes Wachstum an Persönlichkeit mit sich bringt. Deswegen finde ich schön, dass du das auch so erlebt hast. Und wie bist du denn vorgegangen, also vielleicht auf beiden Ebenen, so auf der Verhaltensebene, dass du das eben geschafft hast, die 50 Kilo auch abzunehmen, aber eben auch auf der emotionalen Ebene gewachsen bist?
Also geschafft habe ich das aus einer Kombination von Kalorienzählen, also mit einem gesunden Kaloriendefizit von 500 Kalorien am Tag ungefähr. Dann bin ich persönlich immer 10.000 Schritte am Tag gegangen, weil das einfach mehr Kalorien verbrennt und auch allgemein gut ist für die Gesundheit. Ich habe geschaut, dass ich viel trinke, weil das auch nochmal super wichtig ist für den Stoffwechsel. Und das waren eigentlich so die drei großen Punkte. Nach ein paar Wochen kamen die ersten Heißhungerattacken. Da habe ich mich dann ein bisschen belesen, habe dann auch angefangen, proteinreicher zu essen, weil ich das System dahinter verstanden habe, dass das halt lange satt macht und konnte dann dadurch sozusagen mit diesen vier Faktoren diese 50 Kilo auch abnehmen. Wobei man sagen muss, ich habe 30 Kilo auf einmal abgenommen innerhalb von 6 Monaten und musste danach kurz pausieren. Aber emotional, ja, mit dieser Abnahme muss ich sagen, bin ich gereift und habe das aber gar nicht gemerkt. Also ich habe das erst sozusagen diese Abnahme in meinem Kopf emotional hinterher aufarbeiten müssen. Weil manchmal geht es so schnell, dass man das gar nicht mitbekommt und man ist ja auch irgendwo in seinem Abnehmfilm drin, sage ich mal, und realisiert eigentlich gar nicht, was gerade eigentlich so passiert.
Ja, ich glaube, das kann
Und
ich nachvollziehen.
genau, und das habe ich dann aufgearbeitet und war dann irgendwann an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt bereit für ein neues Leben.
Mega
Und
schön.
das ist auch, also was ich jedem wünsche, nach oder während der Abnahme auch so zu wachsen, weil ich habe leider auch Mädels bei mir in der Community, die sind auch nach der Abnahme unzufrieden. Und ich denke mir, mein Gott, das ist so schade. Und versuche denen dann halt auch immer ja, ein bisschen meine Geschichte nahezubringen und dass sie mehr wert sind als ihr Körper oder irgendeine Zahl auf der Waage, die sie sich jetzt für heute so gewünscht hätten, sozusagen.
Ja, es macht ja auch nicht glücklich, ne? Also es gibt ja auch immer Gründe. Wir haben, du hast ja das Thema emotionales Essen gerade eben auch schon angesprochen. Und ne, man hat ja meistens eben auch Gründe, warum man zu viel isst, ne? Vielleicht war es ja bei dir damals auch so, dass du, da können wir gleich nochmal drüber reden, ob du da vielleicht das selber ja auch ergründet hast. Ne, warst in einer toxischen Beziehung, warst da vielleicht unglücklich, hast dich da nicht ja, so behandeln oder hast dich so behandeln lassen, wie du es eigentlich überhaupt nicht verdient hättest. Und solche Themen, ne, die sind ja die Ursache eigentlich dafür, dass wir essen. Und wenn wir jetzt nur aufhören zu essen und dann verändert sich unser Körper, ist ja an der Ursache selber, hat sich ja nichts verändert. Das heißt, das Unglück bleibt ja da, wenn wir nicht schauen, was sozusagen der Kern davon ist. Wie war das denn bei dir? Du hast ja gesagt, ich habe so rückblickend immer, ne, reflektiert. Was für Dinge sind dir da aufgefallen oder was, ja, was kannst du da mit uns teilen?
Also das Höchste, was ich mitgenommen habe, und das ist auch das, was ich heute immer wieder gebe, weil ich da ja relativ transparent bin, auch meiner Community gegenüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen stressigen Tag hatte oder wenn was blöd läuft, das ist irgendwas, was mir jetzt heute nicht reinpasst, dann hätte ich theoretisch die Möglichkeit, in den Supermarkt zu fahren und mich so einzudecken, wie ich das vielleicht früher gemacht hätte und mich dann sozusagen mit ein, zwei Tafeln Schokolade zur, ja, auf ein Level zu bringen, wo ich sage, jetzt geht es mir wieder besser. Aber das ist ein Level, das hält maximal in dem Zeitraum an, in dem ich esse, weil danach geht es mir oder ging es mir immer schlechter, als das mir vorher sowieso schon ging.
Ja.
Und es hatte absolut keinen Mehrwert, außer dass ich noch dicker geworden bin. Aber das hat mein Problem nicht gelöst. Und das ist ein Ansatz, der meiner Meinung nach total wichtig ist, versuchen eben, das Problem an sich zu lösen und nicht sich sozusagen mit Schokolade zu befriedigen, um dieses Problem kurzfristig nicht wahrnehmen zu müssen, sozusagen.
Ja, es betäubt halt kurzzeitig oder es unterbricht auch ein Muster von unangenehmen Gefühlen, weil wenn wir essen jetzt gerade extrem süße oder also zuckerhaltige oder fetthaltige Lebensmittel, da schütten wir natürlich auch Dopamin aus, das ist unser Glückshormon. Und wenn wir jetzt gerade komplett gestresst sind und voller Cortisol sind, das ist unser Stresshormon, dann macht das ja auch physisch was, ne? Also dann kriegen wir halt ein kleines Rauschgefühl. Aber so wie du auch gerade schon gesagt hast, das hält halt leider nicht lange an. Und dann kommt man in die Schlaufe von schlechtem Gewissen und vielleicht fühlt man sich körperlich auch einfach nicht wohl, weil man sich überessen hat. Und es macht am Ende alles schlimmer, ne?
Und das ist halt so eine Abwärtsspirale. Das ist so eine Spirale. Mir geht's schlecht. Ich überesse mich jetzt mit Absicht. Danach geht's mir noch schlechter. Jetzt ist es eh schon egal. Ich esse jetzt weiter. Dann geht man schlafen. In der Früh steht man auf und denkt sich, ich gehe jetzt mal auf die Waage. Und dann zeigt das vielleicht ein, zwei Kilo mehr an, weil man natürlich auch Darminhalt hat und es zieht ja auch alles Wasser und so weiter. Und dann denkt man sich, jetzt lohnt sich's eh nicht mehr. Ich mache es heute nochmal so.
Ja.
Und das zu durchbrechen ist, glaube ich, mit das Schwierigste. Und ich persönlich sage immer, es wird Zeiten geben, da wird man in alte Muster vielleicht fallen. Ich habe das auf meiner Reise auch erlebt, dass man dann vielleicht ein, zwei, drei Tage am Stück total am Struggeln ist und sich denkt, was ist jetzt eigentlich los? Das ging doch jetzt die ganze Zeit gut, aber genau daran muss man dann arbeiten. Und das darf man dann auch mal zulassen. War für mich persönlich sozusagen die bessere Alternative, als zu sagen, okay, diese Emotionen, die unterdrücke ich jetzt, sondern ich habe das dann zugelassen und dann konnte ich mir mit dieser Emotion auch arbeiten, sozusagen.
Ja, total gut. Und eben, also das ist auch immer ein großes Thema bei mir in den Coachings, auch der Umgang mit Rückschlägen, ne? Weil ich sage, ich habe schon wirklich tausende Leute auf ihrer Abnehmreise begleitet und noch niemand hat es irgendwie an sein Ziel geschafft, ohne Rückschläge zu erleben. Ne? Das ist ja ganz normal, dass, ne, es läuft im Leben ja nichts immer nach Plan, egal was wir machen, egal in welchem Lebensbereich auch. Und das ist natürlich auch klar, dass es auch oft beim Abnehmen nicht der Fall sein wird und dass es eben auch mal emotionale Momente gibt. Und wenn das eben unsere Strategie ist, dass wir so gelernt haben und auch jahrelang diese Strategie gefahren haben, dass wir so mit unseren Emotionen umgehen, dann ist es ja ganz normal, dass wenn es eben mal extrem stressig oder extrem emotional in dem Moment ist, dass wir dann eben auch mal wieder darauf zurückgreifen, ne? Und da ist halt der Schlüssel einfach, sich da nicht reinfallen zu lassen, ne? Oder nicht zu lange reinfallen zu lassen, sondern sich dann irgendwann mal wieder zu reflektieren und zu sagen, hey, ich sehe ja, was ich eigentlich kann und was ich schon geschafft habe, und dass dann nicht diese ganzen Glaubenssätze wieder zurückkommen, ne? Ich schaffe es ja eh nicht und wird eh nichts, ne? Und dann kommt man in dieses Schwarz-Weiß-Denken auch rein. Und das zu durchbrechen ist super, super wichtig. Du hast ja gerade auch gesagt, ne, also wenn du so stressige Tage hast, wärst du früher zum Supermarkt gefahren, hättest dir mit Fleiß irgendwie Schokolade gekauft. Wie sieht denn da heute deine Reaktion drauf aus?
Unterschiedlich. Ich kann mittlerweile Schokolade kaufen, ohne dass es ausartet. Und meistens ist meine Strategie dann aber, dass ich mich beschäftige. Entweder mit dem Problem selbst, okay, wieso war es jetzt heute so stressig? Ich hätte man das anders gestalten können. Oder auch, dass ich mich dann anderweitig beschäftige, dass ich spazieren gehe, was ich ja sowieso habe, mache mit meinem Schritteziel jeden Tag. Oder dass ich sage, okay, ich putze jetzt einfach die Fenster und lass das mal sozusagen beiseite und nach ein, zwei Stunden löst sich diese Stresssituation in der Regel auch und dann ist das Thema für mich persönlich auch fertig sozusagen.
Ja, schön. Hattest du da Hilfe eigentlich auf dem Weg oder bist du da ganz selbst von selbst drauf gekommen?
Nee, ich bin diesen Weg ganz allein gegangen.
Ja, Wahnsinn. Also das finde ich beeindruckend, ne? Dass du das selber alles so reflektiert hast und dir dann auch ja, die Dinge selber so auch erklärt hast, ne? Das ist schon erstaunlich, wirklich. Und du hast eben auch gesagt, nach 30 Kilo hast du eine Pause gebraucht. Und das ist bei mir auch immer ein ganz großes Thema. Das ist auch, glaube ich, was ganz, also was glaube ich, also aus meiner Erfahrung nach, ganz normales Thema, dass man manchmal, ne, hat man, also am Anfang ist der Leidensdruck ja einfach groß. Und dann ist die Motivation auch groß. Und wenn man dann schon mal eine große Abnahme geschafft hat, dann ist ja auch klar, dass der Leidensdruck wieder ein bisschen nachlässt und dass man dann auch die Motivation gleichzeitig ein bisschen nachlässt. War das bei dir auch so, weil du von dieser Pause gesprochen hast?
Meine Pause war bedingt aufgrund der Bauchdeckenstraffung, die mir die Krankenkasse damals nicht bezahlen wollte. Da ging es darum, dass ich die beantragt habe. Ich hatte viele medizinische Indikationen, die haben aber Nein gesagt und haben dann gefordert, wenn ich belegen kann, dass ich ein halbes Jahr ungefähr mein Gewicht halten kann und die Probleme dann immer noch bestehen, dann nach dem Motto, dass wir dann drüber reden können. Und deswegen musste ich diese Pause machen sozusagen, um denen eben zu zeigen, ich kann mein Gewicht halten, was ja auch immer so ein Thema ist, um dann eben dementsprechend diese Bauchdeckenstraffung durchführen lassen zu können. Aber natürlich ist es so, dass man, meine persönliche Erfahrung, nachlässiger wird, je leichter man wird. Weil eben auch dieser Druck abfällt. Also ich möchte nie wieder in meinem Leben 120 Kilo wiegen. Und das ist auch das, was mich jeden Tag dazu motiviert, sozusagen einfach am Ball zu bleiben, eine Balance zu haben in dem Ganzen und sich einfach gut zu fühlen. Und ich glaube auch, dass das einen dann eben dementsprechend vorantreiben kann, aber auch eben dazu führen kann, dass man nachlässig wird.
Ja, aber auch das darf man dann ja mal eine Weile lang auch sein. Ich glaube, das ist auch okay, wenn man sich ab und zu einfach auch eine Pause gönnt, wenn es nicht dann wieder ins andere Extrem überschlägt, ne? Weil es macht ja nichts, wenn man sich eh schon besser fühlt. Das tut man ja, sonst würde man ja nicht nachlassen. Also der Leidensdruck hat sich ja schon verringert. Dann darf man das ja auch mal eine Zeit lang einfach so genießen und muss sich da nicht noch mehr unter Druck setzen, ne? Weil irgendwann kommt die Motivation ja meistens von ganz alleine wieder. Deswegen, ja, und diese Bauchdeckenstraffung, die hast du dann am Ende gemacht?
Ja, die hatte ich 2022 im April, also das ist jetzt knapp 2 Jahre her. Die hat dann die Krankenkasse tatsächlich auch bezahlt, nachdem ich sehr lange mit ihr gestritten habe.
Okay, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Dann lohnt sich's. ja, sich auch mal zu streiten oder ja, dafür einzustehen. Und magst du da auch deine Erfahrungen mit uns teilen? Also, wie ging es dir damit?
Super gern. Mir ging es damit gut. Ich habe es schlimmer erwartet, als es dann tatsächlich war. Ich hatte eine große Bauchdeckenstraffung, sagt man so im Volksmund, in einem T-Schnitt sozusagen, weil ich durch diese Schwangerschaft und durch dieses hohe Gewicht und auch meine Abnahme viel Gewebe da noch übrig hatte. Und dagegen das eben nur mit einer großen Straffung. Und ja, ich war dann insgesamt 3 Tage im Krankenhaus. Es wurden circa 3 Kilo Haut entfernt und bezahlen musste ich dann nichts, weil das die Krankenkasse übernommen hat. Ja, und bis heute bin ich sehr zufrieden damit. Ich habe jetzt auch im September dieses Jahres eine Bruststraffung. Da wird der Oberbauch nochmal mitgestrafft, wieder beim selben Arzt. Aber die muss ich diesmal selbst bezahlen, was auch in Ordnung ist.
Okay, darf ich mal fragen, was zahlt man da?
Also für die Bruststraffung wird circa 7.000 Euro kosten. Und eine Bauchdeckenstraffung in dem Umfang, in dem ich sie hatte, als große Bauchdeckenstraffung mit Krankenhausaufenthalt und so weiter, zwischen 9.000 und 12.000 Euro.
Wow. Und was sind da so die Kriterien? Also du hast ja gesagt, du hast dich mit denen gestritten. Also jetzt für die Hörer, wenn sich das jemand überlegt, was ja, wann zahlt da die Krankenkasse und wann nicht?
Also das Allerwichtigste ist, zum Facharzt gehen. Der Facharzt in dem Bereich ist der Dermatologe, also der Hautarzt. Und da wirklich, sobald was ist, sich das dokumentieren lassen. Medizinische Indikation heißt für die Krankenkasse so Sachen wie Pilzinfektionen, Entzündungen in den Bauchfalten, zum Beispiel durch diese überlappende Haut oder auch ja, alle diversen anderen Sachen, die dazu führen, eben, dass sich da irgendwelche Bakterien ansammeln und so weiter. Gibt es verschiedene Krankheitsbilder, aber das sind so die Standardkrankheitsbilder und die sollte man schon mitbringen, wenn man sich das überlegt und vor allem auch sehr lange von dem Facharzt eben dokumentieren lassen, weil das sozusagen die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt schon mal einen Antrag zu stellen. Und selbst wenn man alles Erdenkliche getan hat, so wie ich damals, ich hatte 6 Atteste von 6 verschiedenen Ärzten, die alle dasselbe gesagt haben, und die Krankenkasse hat die ersten 2 Mal trotzdem abgelehnt. Das machen die so.
Ja, und die meisten geben da wahrscheinlich auf, ne? Die sind dann, das ist ja auch ein emotionales Thema, ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass dann viele einfach geknickt sind und dann nicht die Kraft haben, dann noch so weiterzukämpfen. Deswegen, es tut denen bestimmt gut, das von dir zu hören, dass sich das lohnt, dann da dran zu bleiben. Und das
Es
heißt,
ist
beim dritten Mal waren eigentlich die gleichen Atteste alles und dann auf einmal haben sie ja gesagt, oder?
ja, also ich habe dann einmal dazwischen die Krankenkasse gewechselt und dann hat mich sozusagen die nächste Krankenkasse auch abgelehnt. Wobei ich kurz ausholen muss, also die Krankenkassen schicken einen mit solchen Problemen in der Regel zum medizinischen Dienst der Krankenkassen. Und die sind unabhängig. Aber es ist so, dass sie für jedes Bundesland denselben medizinischen Dienst haben, sozusagen. Also man hatte das keinen Sinn gemacht, die Krankenkasse zu wechseln. Es gibt jetzt auch noch eine bestimmte Krankenkasse, die eventuell einen anderen medizinischen Dienst hat. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass das nichts bringt. Die arbeiten alle nach demselben Schema. Und der einzige Grund, wieso mir diese Bauchdeckenstraffung genehmigt wurde, ist, weil ich dann persönlich darauf bestanden habe, beim medizinischen Dienst eben auch persönlich vorsprechen zu dürfen, wo ich von einem Arzt beurteilt werde, nach den Kriterien, die die dort halt haben. Und aufgrund dieses Arztbesuches wurde mir dann sozusagen beim medizinischen Dienst die Operation befürwortet.
Oh, wow, das ist ja ein super. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ja, krass, aber hat sich gelohnt. Und ich habe aber, mir fällt gerade ein, dass ich das mit der Bauchdeckenstraffung schon wusste, weil ich eben, was ich eingangs gesagt habe, als wir das Gespräch gestartet haben, mal irgendwo eine Story oder ein Story-Highlight, glaube ich, von dir gesehen habe, wo du auch darüber sprichst, ne, dass weder die Abnahme von den 50 Kilo noch jetzt irgendwie die Bauchdeckenstraffung wirklich was mit deinem Selbstwertgefühl gemacht haben, sondern eben die innere Arbeit. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen mitnehmen, was du damit gemeint hast.
Ja, also es ist so gewesen, dass ich kurz vor der Bauchdeckenstraffung mein Tiefsgewicht hatte. Das war mir auch wichtig, damit das alles super wird. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich auch relativ unzufrieden noch mit meinem Körper, logischerweise, weil es halt einfach nicht mehr zu mir gepasst hat und auch was emotional Belastendes ist, nicht nur, weil man eine junge Frau ist, sondern weil das zu seinem alten Ich gehört sozusagen, das man ja heute nicht mehr ist. Und mit dieser Bauchdeckenstraffung ging es mir dann schon besser, aber ich habe gemerkt, okay, wow, ich habe jetzt so viel abgenommen. Ich hatte jetzt diese Bauchdeckenstraffung, aber am Ende des Tages fühle ich mich jetzt dadurch eigentlich nicht besser, obwohl ich das gedacht habe. Ich habe wirklich lange gedacht, mit der Abnahme kommt so diese Erlösung, ich finde mich toll und ich bin absolut selbstbewusst, aber das ist es nicht. Mit sich selbst im Reinen zu sein und sich zu sagen, okay, ich habe eine Geschichte, die liegt hinter mir. Mit der kann ich umgehen. Es ist okay, zum Beispiel, dass ich Dehnungsstreifen habe oder eine große Narbe durch diese Bauchdeckenstraffung. Und wirklich mit diesen Ansätzen an sich zu arbeiten, das hat mich persönlich sozusagen dorthin gebracht, wo ich heute bin, dass ich sage, okay, ich bin jetzt glücklich, weil ich mich selbst annehmen kann.
Ja, total schön. Aber hast du vielleicht für die Hörer ein paar Tipps? Also wie bist du da rangegangen? Also wie hast du das geschafft, dass du dich selbst annehmen kannst?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Am wichtigsten ist erstmal für mich persönlich gewesen, dass ich mich eben aus diesem toxischen Umfeld löse und dass ich wirklich auch mal mit mir allein sein kann und mich selbst reflektieren kann. Wieso ist es so, dass ich zum Beispiel nicht so gern an einem Spiegel vorbeilaufe? Dann habe ich wirklich das oft gemacht, dass ich das dann eben mit Absicht mich in diese Situation gebracht habe und mir gedacht habe, Mensch, du hast doch eigentlich gar nichts, was du jetzt an deinem Körper noch aussetzen könntest. Wieso bist du noch so? Und dann habe ich eben aufgearbeitet, was eben so war, weil dieses, ich kann am Spiegel nicht vorbeilaufen, weil ich finde mich nicht so toll und so weiter. Das kommt ja nicht, weil man sich selber hasst, meiner Meinung nach, sondern das sind diese Erfahrungen, die man über diese Jahre auch gesammelt hat, wie ich eben zum Beispiel durch das Mobbing, weil ich Übergewicht habe, hatte, durch die Sprüche von meinem Ex-Freund damals, wie, wo willst du denn hin? Dich nimmt doch eh keiner. Das sind so Sachen, die sich bei mir verankert haben und die habe ich versucht zu lösen, indem ich oft mit mir selbst war und mich reflektiert habe, dass diese Art und Weise zu denken zwar bis heute okay war, aber ich ja heute weiß, dass das nicht an mir lag. Und dann habe ich eben versucht, aus diesem Gedankenkarussell auszubrechen und mir halt eben das Gegenteil von dem gesagt, was ich bis zu dem T Zeitpunkt gedacht habe.
Ja, mega. Und da bist du auch selber drauf gekommen.
Ja, also ich dachte mir halt, ich muss ja, also wenn es so ein großes Problem ist, worüber man sich nicht nur mal kurz aufregt, sondern was wirklich tief in einem verankert ist, dann muss dieser Ursprung ja auch ein bisschen weiter zurückliegen und an dem muss ich halt ansetzen. Und das kann ich ja am besten dann, wenn ich mir selbst sage, Mensch, du hast doch, als du jung warst, auch nicht so von dir gedacht. Wo kam das her? Und dann zu verstehen, okay, das ist gar nicht, was du selbst über dich denkst, sondern das, was dir halt lange eingeredet wurde.
Ja, total. Mich fasziniert das gerade total, weil du sagst ganz viele Sachen, die ich sozusagen meinen Coaching-Klienten beibringe, ne, und Tools und Werkzeuge an die Hand gebe. Deswegen fasziniert mich das, dass du da so ja, intuitiv selber drauf gekommen bist. Im Prinzip ist es ja auch logisch, aber ich finde es trotzdem total bemerkenswert. Es sind ja meistens gar nicht so riesen Dinge, die wir tun müssen, aber so ein positives Selbstgespräch mit sich selber zu gehen, ja, nachdem man ja, also das Fatale ist ja eigentlich, uns wird was von außen eingeredet und wir machen es dann meistens ja noch schlimmer, weil dadurch, dass wir da irgendwie an Selbstwert verlieren, weil wir von außen irgendwie kritisiert werden oder gemobbt werden, fühlen wir uns selber nicht mehr gut genug und erzählen uns dann eigentlich ein Leben lang selber noch, ne, dass wir nicht gut genug sind und dass wir nicht schön genug sind und oder dies oder jenes nicht können, ne? Und machen uns damit ja täglich selbst fertig, weil so viel, wie wir mit uns selber reden, reden wir mit niemandem, ne? Und der Umkehrschluss ist halt eben anzufangen, ja, positiv mit sich selber zu reden und das nochmal in Relation zu sehen, so wie du das gerade total schön gesagt hast. Das hast du doch früher auch nicht von dir gedacht. Also, ne, sind das ja eigentlich gar nicht deine Gedanken, sondern die Gedanken wurden dir irgendwann mal eingepflanzt. Also wieder zurückzukommen zu dem, was du eigentlich bist und auch auf was es eigentlich auch ankommt. Ne? Ja, mega. Finde ich wirklich
Ja,
schön. Also.
es ist halt schade, weil ich finde, vor allem dadurch, dass ich Social Media mache, ich sehe das ja selbst und ich bin ja auch ein bisschen tiefer da drin in dem Ganzen. Und wenn ich mir dann manchmal so Kommentare anschaue auf diversen Plattformen, wo jemand, der dick ist, einfach gerade beim Einkaufen sich auch eine Packung Gummibärchen mitnimmt, weil er es ja trotzdem essen kann, wenn er zum Beispiel im Kaloriendefizit ist, da spricht ja überhaupt nichts dagegen, werden dann Kommentare anonym natürlich drunter geschrieben und da wird dann angefangen, solche Personen zu beleidigen. Und ich denke mir, wem bietet es jetzt einen Mehrwert?
Ja, es ist
Muss
gar
das
nicht.
sein?
Ja, ich sage immer, es ist so einfach, auch auf ne, Menschen mit dem Finger zu zeigen, die irgendwie ihre Problematik sozusagen nach außen tragen, weil übers Gewicht, ne, das sieht halt jeder. Aber jeder Mensch hat ja seine Baustellen, ne? Und jeder Mensch kompensiert auch seine Gefühle teilweise auf destruktive Arten und Weisen. Der eine eben isst zu viel, der andere trinkt zu viel, der andere raucht, der nächste ist aggressiv, hat irgendwelche Wutanfälle oder Zwänge oder, ne, also es gibt ja jeder, und wir sind ja alle nicht frei davon, weil wir alle irgendwie unsere Verletzungen im Leben auch erlebt haben. Und es ist halt immer einfach, dann irgendwie auf die anderen mit dem Finger zu zeigen, wenn man seins besser verstecken kann, ne? Oder gesellschaftlich gesehen werden dann manche Menschen noch gefeiert dafür, dass sie Workaholics sind zum Beispiel und total viel arbeiten, weil sie auch vor irgendwas wegrennen, mit irgendwas nicht dealen wollen oder weil sie total sportlich sind. Das findet die Gesellschaft dann auch bemerkenswert und toll. Ne, dabei sind es eigentlich die gleichen Kompensationsstrategien oder die gleichen Gründe für die Kompensationsstrategien, nur auf andere Arten und Weisen. Ne? Und bei Übergewicht, also ich erlebe das ja selber und was ich alles schon, ja, also was mir meine Klienten auch erzählen, was die sich teilweise alles schon anhören mussten, das ist wirklich so traurig und erschreckend teilweise. Also, und gerade über so Social Media, wenn es dann noch anonym ist, ne, das ist dann eigentlich auch so feige. Ja, traurig. Aber das ist eben schön, dass es so Accounts gibt wie dich, die da ja ein positives Vorbild sind, die Mut machen, motivieren. Du gibst ja auch Tipps auf deinem Account, ne? Kannst ja noch mal ein bisschen erzählen. Also erstmal, wie dein Account heißt, damit meine Hörer dich auch finden können und ein bisschen, was du da so täglich auch postest.
Also mein Account heißt Leila Fit. Und was mache ich da täglich? Ja, es ist unterschiedlich. Es ist sehr gemischt bei mir. Ich poste Rezepte. Ich mache ganz viele Stories. Nehmen die Leute eigentlich mit, so durch meinen Standardalltag, sage ich mal. Zeige denen dort, wie ich meine persönlichen Routinen umsetze, zum Beispiel, wie ich das mache, dass ich jeden Tag auch schaffe, 2,5 Liter zu trinken oder auf meine Schritte zu kommen und so weiter. Klär die Leute über Nährstoffe auf, wieso das Sinn macht, proteinreich zu essen und wieso das in Ordnung ist, auch Kohlenhydrate während der Diät zu essen zum Beispiel, weil es ja viele auch so in sich drin haben und macht dann auch Videos, wo es darum geht, wie man zum Beispiel leichter ein Kaloriendefizit erreichen kann, dadurch, dass ich eben schon länger die Erfahrung mache mit dem Abnehmen, habe ich da auch Produkte aus dem Supermarkt, die ich dann schon verglichen habe, die geschmacklich zum Beispiel genau gleich sind, aber einfach weniger Kalorien haben. Und das ist eigentlich, was die Leute auch interessiert, weil natürlich möchte man so leicht und so lecker wie möglich abnehmen. Und keiner muss und möchte auch seinen Lebtag sozusagen nur noch Gurken essen müssen.
Ja, definitiv nicht. Ja, mega. Danke, Leila, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mich total gefreut, mit dir zu sprechen. Finde, das habe ich dir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, wirklich bemerkenswert und toll. Und bin mir auch sicher, dass ein paar Hörer ja, jetzt mal neugierig auf deinen Account schauen würden. Wenn du magst und noch irgendwie noch ein paar Worte hast für meine Hörer, vielleicht ermutigende oder ein paar Tipps noch oder sowas, darfst du die gerne noch loswerden. Hast du jetzt vielleicht noch die Möglichkeit?
Also ich bin mir sicher, dass man grundsätzlich in seinem Leben alles schaffen kann, was man sich vornimmt, wenn man das auch wirklich möchte. Wichtig ist der Punkt, an dem man vielleicht mal ankommt, an dem ich ja auch angekommen bin, dass man aufhört, Ausreden zu finden und wirklich sagt, okay, ich gehe das jetzt an. Rückschläge sind normal. Es ist normal, dass man sich Hilfe sucht, dass man jemanden an der Hand hat, zum Beispiel einen Coach oder ja, Personal im medizinischen Bereich, das sich mit diesen Themen auskennt, um dann eben zu sagen, okay, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Das ist so ziemlich das Wichtigste, dass es in Ordnung ist, auf jede Art und Weise abzunehmen, dass jeder seinen Weg geht und dass es auch mit 50 noch nicht so ist, dass man sagen muss, okay, ich bin jetzt schon 50, ist es eh schon egal oder mein Stoffwechsel funktioniert nicht mehr. Stimmt nicht. Man kann auch mit 50 noch anfangen. Es ist immer ein neuer Tag, an dem man seine Ziele erreichen kann. Und irgendwann ist der Start. Und der muss nicht an Silvester oder an dem Montag sein, sondern kann wirklich an jedem Tag und um jede Uhrzeit sein, so wie es bei mir damals auch war.
Ja, mega Schlusswort. Ich stell dich gleich ein. Vielen, vielen Dank, Lila.
Kein Problem.
Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Leila für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren und motivieren konnte. Und freue mich auch immer, wenn ihr mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlasst. Das geht auch ganz schnell. Bei Spotify geht es besonders schnell. Da muss man einfach nur kurz mal auf ein paar Sterne drücken. Und damit unterstützt ihr mich so sehr. Deswegen würde ich mich da sehr, sehr freuen, wenn ihr da euch die Minute, nicht mal die 30 Sekunden Zeit nehmt oder den Podcast auch einfach weiterempfehlt an Freunde, Verwandte oder Bekannte. Genau, und dann nochmal der kurze Reminder. Ihr könnt euch endlich wieder anmelden für das Lifestyle Schlank Online-Programm, das am 26. April in die transformierenden 10 Wochen startet. Und gerade könnt ihr euch auch noch zum Frühbucherpreis anmelden. Das heißt, wenn ihr eh schon großes Interesse habt, dann nutzt die Chance jetzt, das Programm auch noch zu einem günstigeren Preis zu buchen und vor allem euch auch einen Platz zu sichern. Und anmelden könnt ihr euch auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank oder über den Link in den Shownotes. Oder ihr kommt mich bei Instagram besuchen unter julia-scheincoaching. Und auch wenn ihr Fragen noch auf dem Herzen habt zum Programm, dann schreibt mir auch super gerne bei Instagram. Da antworte ich euch natürlich sehr, sehr gerne. Genau. Und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz toll, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.